der Fußball-Podcast.
Ich freue mich auf eine ganz besondere Folge von Anstoß, natürlich eurem Fußball-Podcast. Wie ihr wisst, Michael Augustin, mein Podcast-Kollege, ist aktuell noch im Urlaub, ist in Südfrankreich. Das hat er sich natürlich nach der WM als Reporter da ja auch total verdient. Aber wir haben natürlich auch gesagt, wir arbeiten an ganz besonderen Interviews und möglicherweise hört ihr ihn auch schon atmen, denn ich darf in seinem Büro sitzen. Hinter ihm das große Modell des neuen Holstein-Stadions und ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Der Vizepräsident und Geschäftsführer Sport von Holstein Kiel ist bei uns, Olaf Rebbe.
Hallo und herzlich willkommen von meiner Seite.
Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Ich darf ja hier auch bei Ihnen im Büro Platz nehmen. Wir sitzen hier an einem kleinen Konferenztisch. Ein herrlicher Blick, muss man sagen, auf das Trainingsgelände. Es ist allerdings nicht das Trainingsgelände, wo die Profis trainieren, sondern wo der Nachwuchs aktuell trainiert. Außerdem muss man dann vielleicht noch kurz sozusagen das Setting hier beschreiben. Es läuft vielleicht auch schon so ein bisschen klassisch, ein Fernseher mit den aktuellen Transfer-News. Vielleicht auch die erste Frage, wird der Holstein Kiel auch nochmal unten in der Bauchbinde längs laufen mit vertikaler
Auftauchung? Absolut, absolut. Jetzt kommt da sogar gerade ein Bild von unserem Torwart, aber nein, wir laufen da auch nochmal durch den Ticker. Ob das dann immer alles stimmt, ist ja die nächste Frage, aber die Kollegen machen da ja eine tolle Sendung und die läuft ja jeden Tag. Ja.
Und wir können festhalten, es ist hier unfassbar heiß. Also es ist wirklich sehr, sehr warm. Heute ist Mittwoch. Ich glaube, hier drin sind über 30 Grad. Auf jeden Fall, mir läuft der Schweiß links und rechts runter. Wie halten Sie das hier aus?
Ja, am besten schnell aus dem Büro rausgehen und auf dem Trainingsplatz stehen und dort telefonieren. Ist meistens angenehmer wie hier im Büro. Mit der Klimaanlage haben wir uns hier gespart. Dafür haben wir an anderen Themen hier auf dem Trainingsgelände, glaube ich, ganz gut geklotzt und haben hier echt eine tolle Anlage. Und ich freue mich wirklich im Sommer hier rauszuschauen und die Fußballschule mir anzugucken, weil da ist noch unbeschwerter Fußball. Und Jungs und Mädels, die da sich balgen und das ist immer ab und zerstreuung ist es ab und zu ganz schön.
Wie geht es aktuell, Olaf Rebbe, wie geht es Ihnen so wenige Tage, bevor es losgeht mit der zweiten Fußball-Bundesliga?
Mir geht's sehr gut, weil, ich will's mal so sagen, die Flitterwochen sind vorbei oder ich sage auch immer ganz gerne, Honeymoon ist vorbei. Vorbereitung ist ja immer so ein bisschen Rätselraten, wie stark sind die Mannschaften, wie stark sind die Kader, alles super im Trainingslager, Kaiserschmarrn satt, alle trainieren super, alle haben sich toll integriert. Nur positive Meldungen und jetzt geht's wirklich dann am Wochenende endlich in den Ernst der Lage, in wieder eine competitive, um mal ein englisches Wort zu benutzen, oder in eine sehr ausgeglichene, eine sehr enge zweite Liga. Und von daher bin ich eigentlich froh, dass so dieses Drumherum und dieses Gesäusel so ein bisschen aufhört, dieser Vorbereitung und die ja auch noch ein bisschen geprägt war von Teilen von der WM. Dass wir jetzt in den Alltag kommen und in die Pflichtspiele und dass da wirklich um Punkte und um Tore geht und wir uns dann zeigen können.
Ich habe gerade eben den Urlaub meines Podcast-Kollegen angesprochen. Sind Sie da eigentlich auch so jemand, der da auch mal loslassen kann? Ich habe gelesen, Sie sind ja am Tag der Arbeit geboren, ne? Also ja. Das ist ja am 1. Mai, von daher würde ich erstmal sagen,
darf ich das nicht?
Von Haus aus sind Sie wahrscheinlich dann eher so der Maloche, aber wenn Urlaub eher Camping oder eher Hotel?
Also Camping auf keinen Fall. Da lacht mich meine Frau immer für aus, wenn ich sowas mal vorschlage. Sie sagt, ich bin nicht so ein Typ. Ganz ehrlich, wir leben hier im Paradies in Kiel, haben ja das Meer und den Strand, wenn theoretisch mal gutes Wetter ist, auch vor Ort. Deswegen liebe ich eigentlich die Berge und habe aber ein kleines Kind dabei, deswegen ist es gerade ein bisschen sperrig mit Wandern, aber die Berge ziehen mich schon an.
Transferfenster schließt am 1. September, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, ist wahrscheinlich momentan auch weniger an Urlaub zu denken, sondern es ist ja so diese häufig zitierte heiße Phase, die dann anbricht, logischerweise. Sie haben natürlich auch den Wettbewerb angesprochen, geht los mit natürlich auch einem heißen, knackigen Programm, auswärts in Darmstadt, dann zu Hause am Freitagabend gegen den FC St. Pauli, natürlich auch gegen Marcel Rapp, bestimmt auch nochmal eine besondere Rückkehr. Wie häufig klingelt aktuell bei Ihnen das Telefon, wie viele Spielerberater rufen Sie aktuell an und sagen, ich hätte hier noch einen, oder wie häufig drücken Sie jemanden weg, wenn es darum geht, Alexander Bernatzon zu behalten?
Ja, grundsätzlich muss man ja sagen, dass dieses Transferfenster ist für die Öffentlichkeit und für die für die Medien ist das toll und auch für die Fußballfans. Und da passiert viel und da kann man jeden Tag mal wieder seinen Ticker refreshen und schauen, was passiert. Ich glaube, im professionellen Fußball, die meisten auch Kollegen handhaben das so, dass es das ein rollierender Prozess ist. Das ist ja ein jährlicher Prozess, dass wir jetzt nicht heute aufwachen und sagen, oh, heute beginnt das Transferfenster, jetzt müssen wir mal gucken, was so geht, sondern wir haben ja eine langfristige Planung. Wir haben unsere Saisonanalyse im März schon angefangen und auch die Bedarfe schon definiert, haben das versucht, relativ früh einige Sachen durchzuziehen und hinten raus passieren dann natürlich Dinge oder Chancen gehen auf, Spieler werden verkauft, wo man dann nachlegen muss, dann weiß man idealerweise auch vorher schon was. Also so versuchen wir zu arbeiten hier, auch sehr gewissenhaft, weil wir jetzt auch nicht Automobilhersteller oder andere Großkonzerne im Rücken haben, sondern aus uns heraus mit dem, was wir einnehmen, auch wieder wirtschaften wollen. Und von daher sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und das Telefon klingelt ohnehin oft. In der Regel gehe ich auch gerne ran, wegdrücken mache ich gar nicht, dann lasse ich lieber durchlaufen, aber ja, scheuen braucht man sich auch nicht dafür, wenn unsere Spieler nachgefragt sind, das ist ja auch ein bisschen dann ein Kompliment für die Arbeit, die hier geleistet wird und dass das ein oder andere tolle Profil bei uns gibt und das nicht nur Alexander Bernhardsson ist auf jeden Fall Fakt.
Sie haben natürlich jetzt den VfL Wolfsburg im Prinzip schon angesprochen mit dem Automobilhersteller im Hintergrund. Auf der anderen Seite muss sich Holstein Kiel ja, ich sag mal zumindest theoretisch, auch finanziell nicht verstecken. Auch einen der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein hinter sich mit der City-Gruppe.
Absolut. Das ist auch ein Partner von uns, das ist klar. Aber natürlich sind da die Verhältnisse weitaus andere. Wenn man sich jetzt da ein bisschen tiefer mit befasst, was jetzt unser Spieleretat ist und der vom VfL Wolfsburg, sind wir da, glaube ich, im fünffachen Vergleich hinkt ja so ein bisschen, fünffachen mehr. Aber generell sind wir, glaube ich, was wir ausgeben für unseren Kader, sind wir, glaube ich, eher im unteren Mittelfeld der Liga und so kann man dann auch uns, glaube ich, ganz gut einrenken.
Wenn wir uns dem aktuellen Kader so ein bisschen nähern wollen, Sie haben gesagt, okay, wir haben schon im März so abgeklopft, welche Bedarfe es da theoretisch geben kann, vielleicht ja auch, welche Spieler erstmal keine Rolle mehr spielen, die dann ja auch, wie wir gesehen und gehört haben, verliehen worden sind, mit denen man dann aber vielleicht ja doch noch längerfristig plant. Welche Idee konkret stand jetzt hinter den Transfers in dieser Periode bislang?
Kann man nicht nur ganz allein auf die Transfers jetzt gehen, sondern in erster Linie haben wir uns ja Gedanken gemacht, nach der Saison, wie es auf der Trainerposition weitergeht, haben eine gewisse Art und Weise, die wir Fußball spielen wollen bei Holstein, haben da auch eine Spielidee, Spielphilosophie und haben natürlich uns gefreut, dass Tim, der auch in unsere Philosophie passt, 100%, dass wir den gewinnen konnten, hier weiter mit uns am Strang zu ziehen. Und als das dann feststand, haben wir gemeinsam die Bedarfe auch ermittelt, logischerweise, und dann auch uns da Entscheidungen getroffen und Spieler verpflichtet. So kann man sich das ganz einfach vorstellen und haben da ja dann, ja, keine Ahnung, rechter Verteidiger, haben wir gesagt, wollen wir uns verbessern, und noch jemand holen. Mit Zikine haben wir da jemand gefunden. Im Sturm wollen wir breiter uns aufstellen, haben mit Quilitar ja da einen erfahrenen Spieler geholt. Und so kann man Position für Position durchgehen. Ein relativ systematischer Prozess. Bisher haben wir alles umsetzen können, was wir wollen und sind eigentlich ganz gut davor.
Zu wie viel Prozent steht der Kader?
Ja, ich denke schon zu 85%. Natürlich muss man dann immer einkalkulieren, macht man ungern und weil man sich das immer nicht vorher so einrechnen möchte, aber verletzte Spieler haben wir leider auch in der Vorbereitung mit Lasse Rosenbohm, mit Frederik Rössling, Sebastian Schonlau ist jetzt noch im Aufbautraining, jetzt ist John Tolkien ausgefallen. Das sind natürlich Themen, die uns auch betreffen und die dann auch vielleicht uns nochmal ins Nachdenken bringen auf der einen oder anderen Position. Deswegen sage ich 85%. Ja, im Gro haben wir alles das gemacht, was wir machen wollten, sind auch auf jeder Position doppelt besetzt, haben auch sehr, sehr viele Jugendspieler, Nachwuchstalente eingebaut, sowohl aus dem eigenen Nachwuchs als auch externe, mit Moritz Reimers vom HSV, mit Taya Testelen vom HSC Hannover, sehr spannende Jungs dabei. Von daher haben wir einen recht guten Mix. Und was ich auch sagen kann und wo ich meinen Hut vorziehe, es war eine richtig harte Vorbereitung, war eine Knochenmühle, will ich mal so sagen. Also Tim hat die Jungs schon ordentlich rangenommen und die meisten sind durchgekommen. Und das hätte ich auch so nicht erwartet, weil es war wirklich ein hoher Load, gerade im Trainingslager dreimal am Tag. Und es ist jetzt auch kein Prädikat, nur viel zu trainieren, aber wir haben auch intensiv trainiert, aber auch inhaltlich gut. Das wird wichtig sein, um halt in der Saison auch eine gewisse Resilienz zu haben, weil zweite Liga haben wir eben angesprochen, ist ein sehr harter Wettbewerb. Da muss man sowohl mental stark sein als auch körperlich. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Wochen ganz gut abgeliefert.
Sie haben es ja angesprochen, dass Sie sehr froh sind, dass Tim Walter jetzt der Trainer für die kommende Spielzeit ist. Zwischendurch gab es dann ja doch nochmal so einen kleinen Flirt mit dem VfL Wolfsburg, der sich da eingeschaltet haben soll. Wie heiß war die Geschichte nochmal am Ende?
In unserem Verhältnis gar nicht heiß, weil Tim ist ein Ehrenmann. Wir haben uns die Hand gegeben, haben uns einen Plan gemacht, wie wir gemeinsam in die neue Saison gehen wollen, haben das vereinbart und kann dann sicherlich sein, dass rechts oder links nochmal ein bisschen ruschelig geworden ist oder nochmal ein bisschen wackelig, aber auf keinen Fall auf Tims Seite und auf unserer Seite. Und von daher gehört das ja auch zum Geschäft dazu, spricht ja auch für Tim, wenn dann da Nachfragen sind. Er ist ein gerader Typ, will hier mit uns was erreichen, wir wollen mit ihm was erreichen, haben da eine klare und gute Basis und das ist richtig cool.
Wenn wir uns dann den Kader anschauen, Sie haben es gesagt, da wurde natürlich überall, vor allen Dingen in der Breite etwas getan, so dass man auf jeden Fall die Fantasie, die habe ich definitiv, entwickeln kann. Sozusagen auch die Bank ist stärker geworden, dass man vielleicht Spieler nicht immer 1:1, aber so sinngemäß 1:1 auch ersetzen kann. Sowohl auf dem Flügel, sowohl auch im Mittelfeld. Jetzt haben wir natürlich auch zu Phil Harris nochmal im Sturm eine andere Konkurrenzsituation. Wenn man sich jetzt aber die Defensive anschaut, würde ich erstmal sagen, ist es da ganz schön dünn geworden, auch mit den angesprochenen Verletzungen mit Lasse Rosenbohm, mit Frederik Rössling. Dazu wurden Cvetinovic abgegeben, Geschwil abgegeben, Kalle Johansson abgegeben, Patrick Erras leider konnte jetzt nicht mehr weitermachen. Sehen Sie da auch noch Handlungsbedarf, so was die angesprochene Breite im Kader angeht?
Ja, durchaus sehe ich da Handlungsbedarf. Sind wir uns noch nicht ganz einig, wann und also ob das jetzt oder am Ende der Transferperiode und was es genau ist, aber nominell ist durchaus möglich, dass da was passieren kann. Grundsätzlich muss man sagen, diese Analyse, die wir im März schon begonnen haben, ist ja wirft dann ja nicht nur für uns raus, auf welchen Positionen wir uns verbessern wollen oder wo wir uns nominell anders aufstellen wollen, sondern da ging es uns auch ganz stark darum, und das war ein Learning aus der letzten Saison, Verfügbarkeit von Leistungsträgern. Und deswegen sage ich, bin ich froh, dass wir so durch die Saison gekommen sind oder durch die Vorbereitung gekommen sind mit einem Großteil der Spieler. In meiner Aufzählung eben, wer noch fehlt, ist Steven Skripski natürlich auch zu nennen. Der ist auch ein wichtiger Spieler für uns, der auch jetzt verletzungsbedingt leider in der Vorbereitung hier und da ausgefallen ist. Und Verfügbarkeit ist für uns ein wichtiges Thema, weil das dann auch eine gewisse Beständigkeit und Kontinuität auch in unserem Spiel hergibt. Und auch unter dem Lichte haben wir uns verstärkt und Spieler geholt, um einfach eine gewisse Seriosität auf jeder Position zu haben und dann nicht, wenn einer ausfällt, was machen wir jetzt, Flickschusterei vom linken Verteidiger, den schieben wir auf den rechten Verteidiger oder wir haben die besagte Bank nicht vielleicht stark genug mit dem Level, was wir brauchen, um dann 1:1 zu ersetzen. Das war auch ein Thema unserer Analyse und da haben wir uns auf jeden Fall verbessert. Ist aber immer noch und jetzt dann doch im Transferfenster 4 Wochen vor Ende wahrscheinlich noch Handlungsbedarf im Defensivverbund.
Und möglicherweise auch noch im Offensivverbund. Es gibt immer wieder so die Gerüchte, dass Umut Tuhumschu möglicherweise doch auch noch mal wieder zum Thema werden könnte.
Ach, Umut, das ist so ein guter Junge. Wir haben ihn ja beim Testspiel gegen Hoffenheim getroffen. Ich glaube, der liebt uns alle. Wir lieben ihn auch. Aber an der Kabine immer richtig spaßig zusammen. Ist einfach ein richtig guter Kerl und ich wünsche ihm, Umut ist ein Bundesligaspieler aus meiner Sicht, ich wünsche ihm einfach entweder, dass er in Hoffenheim die Chance kriegt oder halt bei einem großen Club in einer ersten Liga, dass er zeigen kann, was er drauf hat. Ich glaube, wenn man sein Herz fragt, wird er gern zurückkommen. Wir würden ihn auch mit offenen Armen empfangen, aber muss dann auch realistisch sein. Ein Bundesliga-Vertrag bei der TSG hat hier eine gute Zeit gehabt, hat hier seinen Stempel hinterlassen. Wir werden ihn immer verfolgen, aber wir sind auf im Mittelfeld jetzt gerade auch mit Kasper Davids, Jonas Terkelsen, Giuliano Balzi, Taya Testelen, Skripski, Taisai Abe. Wir sind eigentlich sehr, sehr gut besetzt, dass es da auch schwer wird, reinzukommen jetzt.
Was die Bundesligaspieler angeht, die ich vielleicht möglicherweise auch im aktuellen Holstein-Kader sehe, dazu komme ich gleich. Eine Frage oder beziehungsweise eine Sache, die mir tatsächlich auch aufgefallen ist, als ich hier auf das Trainingsgelände, auf das Geschäftsstellengelände gekommen ist. Wir sind sehr viele Spieler, auch Nachwuchsspieler entgegengekommen von der U23 oder Jugendspiele. Alle wirklich sehr auffällig, höflich, freundlich, grüßen, machen die Tür auf, halten die Tür auf, fragen, wo geht's hin, können wir irgendwie helfen. Gibt es hier auch so eine Art Holstein-Kiel-Knigge? Ich sag nur, so eine Kultur, die hier vorgelebt wird?
Absolut, wir haben ja schon unseren Kodex. Aber das ist ja unser Geheimnis vielleicht so ein bisschen. Die Menschen wissen nicht, was wir für ein Trainingsgelände haben. Ist auch ganz gut so.
Habe ich das jetzt gelüftet, ja?
Nee, ich freue mich dann immer, das den Spielern zu zeigen. Die sind dann immer ganz überrascht, dass wir hier irgendwie im Laufe der Jahre, ich glaube, 22 Millionen investiert haben. In Steine insbesondere und in Rasen. Golfplatz ähnliche Zustände, sage ich, meine ich mal hier. So die Rasenkanten sind schon gut, wie bei Mutti im Garten, würde ich mal so sagen. Es ist wirklich ein wunderschönes Trainingsgelände, wo man sich wohlfühlen kann, mitten im Wald, für die Menschen, die es nicht kennen. Und die Jungs sind stolz, hier reinzumarschieren. Wir haben ganz enge Verbindungen zum NLZ. Wir versuchen, da sowohl selber die Werte vorzuleben, aber fordern die auch ein. Und dass man da mit Handschlag begrüßt und nicht mal so vorbeigeht oder das Kaugummi in die Ecke spuckt, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wenn das der Fall wäre, dann wird es einen riesen Anschiss geben. Ich glaube, das will keiner. Und von daher haben wir hier wirklich ein tolles Miteinander und einfach einen Fußballcampus, wie man sich den wünscht. Also schon was Besonderes. Und das ist ja auch das, wo Sie gerade sagen, oder wo du gerade sagst, mit Umut Turumcu. Die Jungs, die hier halt herkommen oder auch hier mal gespielt werden, kommen alle gerne wieder, weil sie es einfach mögen, weil hier geht es um Arbeit auf dem Platz, hier geht es um Arbeit mit den Jungs und das macht der Holstein Kiel auch ein Stückchen weit aus und daraus versuchen wir auch als erste Mannschaft, als Zweitligamannschaft so ein bisschen unsere Kraft zu ziehen, dass wir hier was entwickeln können, im Verborgenen noch so ein Stück weit und uns ja keiner so richtig auf dem Schirm hat.
Sie kennen ja logischerweise auch Holstein Kiel als Externer. Damit würde ich sagen, Sie hatten ja auch schon den einen oder anderen Verein in Ihrer Vita, unter anderem ja Nürnberg, Wolfsburg, Werder und so weiter und so fort. Nun kennen Sie ja logischerweise Holstein Kiel auch von der internen Seite. Aber ist das auch im Prinzip das, was Sie schon im Vorwege wahrgenommen haben, das, was sich Holstein Kiel in den vergangenen Jahren erarbeitet hat, dieses Standing, okay, da passiert was, da entwickelt sich was, das ist eine gute Adresse, gerade auch für junge Spieler?
Absolut, und das war auch für mich der entscheidende Punkt hier anzuheuern und hier diesen Weg mitzugehen. Ich glaube, hier ist noch unheimlich viel Gutes zu heben, was in anderen Vereinen vielleicht schon da ist. Hier kann man unheimlich viel gestalten. Sie haben gerade eingangs das Stadion angesprochen. Natürlich brauchen wir dieses neue Stadion, um wettbewerbsfähig zu bleiben, damit wir nicht mehr im Mittelfeld irgendwo mit dem Spieleretat hängen. Wir brauchen diese Einnahmequelle. Natürlich brauchen wir ein gut laufendes NLZ, um irgendwann Transfererlöse zu erzielen. Das ist ja, sag ich mal, Circle of Life im Fußball. Aber das Schöne ist, wir können hier alles mit ruhiger Hand und auch mit einem sehr gesunden Umfeld, mit einer tollen Fanbase, mit einem tollen Trainingsgelände, mit sehr, sehr vielen engagierten Mitarbeitern, mit Herzblut hier gestalten. Und das reizt mich jeden Tag. Und jeden Tag freue ich mich, hier auf das Trainingsgelände zu kommen und auch die Menschen zu begrüßen. Und von daher ist das ein toller Zustand, ja.
Jetzt klingelt gerade das Telefon, jetzt können wir live dabei sein, wenn hier möglicherweise noch ein Spieler transferiert wird. Nein, da lacht Olaf Rebbe und klappt kurz das Laptop zu. Sie haben über das Stadion gesprochen, vor dem Sie ja sitzen, also hinter Ihnen an der Wand habe ich angesprochen, das riesengroße Modell, das wirklich wunderschön ist. Das kann ja noch gar nicht so lange da hängen, weil so lange ist es ja quasi noch nicht kommuniziert, dass es so aussehen wird. Ich kann mir vorstellen, das macht Sie auch stolz und gleichzeitig ist es so, dass die zweite Liga boomt, haben wir jetzt auch gerade neulich gelernt, die erste Liga boomt mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in der abgelaufenen Spielzeit wie nie zuvor. Liegt natürlich auch daran, dass die Traditionsvereine wieder nach oben vorgedrungen sind. Ich habe mich gestern gerade mit einem Freund unterhalten, da ging es um ein Festzelt, um ein Oktoberfestzelt und er hatte gesagt, das eine Oktoberfestzelt, das fasst 13.000 Menschen. Da habe ich gedacht, Mensch, das fasst dann ja mehr als Holstein Kiel in der kommenden Spielzeit. Wie viel Sorge, um es mal kritisch zu fragen, macht Ihnen das auch, dass es eben ab der kommenden Saison eine riesengroße Baustelle geben wird?
Ach, das ist immer die berühmte Frage, Glas halb voll, halb leer. Also erstmal bin ich richtig stolz, dass wir so ein Modell zeigen können, dass wir eine Vision haben als Fans, als Mannschaft, als Spieler, dass wir wissen, dass dieses Stadion kommt. Erstens. Zweitens bin ich froh, dass die Bagger angerollt sind und diese Tribüne abgerissen haben, weil das zeigt ja, dass es auch nicht nur eine Vision ist, sondern dass es auch in Taten umgesetzt wird. So, und dann kann man jetzt hingehen und alles negativ sehen und sagen, scheiße und weniger Zuschauer, Stimmung weg, dies und das. Dann gibt es Beispiele, die das sicherlich unterstreichen. Gibt auch Beispiele wie Elversberg, die in die Bundesliga aufgestiegen sind, in einem ähnlichen Zustand. So. Ich bin so ein bisschen traurig, dass wir dieses alte, kultige Holstein-Stadion auch verlieren, dass man sich den Kopf nicht mehr stößt beim Kabineneingang an der Treppe, dass wir so ein bisschen diesen Kult oder dieses ganz enge am Spielfeld wird sicherlich bleiben, aber dass wir so ein bisschen dieses kuschelige Nest da verlieren, das ist jetzt schon bei mir so der Fall, weil ich weiß, dass das Neue kommt, aber das Neue muss kommen, weil wir wollen im Konzert der Großen, und das ist ja auch in der zweiten Liga, ist schon ein großes Konzert, da wollen wir mitspielen, haben auch Ambitionen, immer mehr zu erreichen, dafür brauchen wir das Stadion und dann freue ich mich doch, wenn wir diese Bauphase haben, unsere Spieler werden nach wie vor eingeladen sein, guten Fußball zu spielen und dass die Tribüne fehlt, da kann dann einer, wenn wir verloren haben, sagen, ja, da haben jetzt die Zuschauer, der Push gefehlt. Ja, kann man dann sagen, weiß ich jetzt nicht. Also ich versuche das Thema positiv zu begleiten, das Gute da dran zu sehen. Hinterher kann man immer nach Ausreden suchen, weiß ich jetzt nicht. Also wir spielen 11 gegen 11, wir haben einen guten Rasen.
Ja. Den besten immer.
Den besten.
Schon fast Rekordmeister, was den Rasen angeht.
Genau, da wird eine Werbebande stehen. Ja. Wird sicherlich ein Nachteil sein in irgendeiner Form, aber man kann sich den auch richtig großreden oder man kann ihn einfach sagen, okay, ja, Nachteil ja, aber gehen wir jetzt nochmal gestärkt durch und geben aber nochmal mehr Gas, damit das nicht auffällt. Also ist immer so eine Blickwinkelgeschichte und ich bin stolz darauf, dass wir dieses Modell hier zeigen. Hänge ich übrigens bald ab, wenn das Mannschaftsfoto dann mal final ist und alle die letzten Neuzugänge da sind, weil dann können wir hier Fingerpointing machen auf die Köpfe in heißen Diskussionen in dem Büro. Das ist jetzt nur ein Übergangsbild, aber ist schon schön.
Sie haben es angesprochen, ja, also auch wir Reporterinnen und Reporter stoßen uns in aller Regelmäßigkeit die Köpfe, weil wenn man da ganz hinten in der letzten Reihe sitzt, Sie werden das kennen, da sind ja dann die Reporterplätze für ARD, für alle die Rightholder, ne, alle die übertragen dürfen und da ist tatsächlich das Dach auch sehr, sehr niedrig und wenn man dann mal aufspringt, weil zum Beispiel Phil Harris getroffen hat oder vielleicht auch mal nicht, dann springt man da eben auf und landet tatsächlich mit dem Kopf direkt an der Decke, von daher, ich glaube, es ist gut, dass es kommen wird, das neue Stadion. Und wie Sie gesagt haben, drückt natürlich auch Aufbruch aus, so, ne?
Ja, genau. Und das muss man dann mitgehen und ist nicht, wir neigen ja immer dazu, negativ zu drehen überall bei uns. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland nur so ist oder auch in anderen Ländern, keine Ahnung. Mich nervt das eigentlich. Also ich möchte nicht, wir müssen positiv nach vorne gehen. Bei uns ist nicht alles perfekt, das wissen wir. Wir sind dafür zuständig, dass es perfekt wird. Das ist jeder zu eingeladen, da mitzuhelfen. Jeder Mitarbeiter im Club, jeder Spieler und wir haben eine Perspektive Und das können nicht viele von sich behaupten und das finde ich, das ist das Allerwichtigste.
Und wer gerade eben natürlich aufmerksam zugehört hat, der hat natürlich auch gehört, dass Olaf Rebbe gesagt hat, wenn dann das Mannschaftsfoto komplett ist, also da haben Sie ja schon gesagt, also es wird in jedem Fall noch Neuzugänge geben bis zum 1. September.
Absolut.
Okay, ja. Das können wir festhalten. Es gab ja auch so ein bisschen Kritik, die auch aufkam und da haben Sie ja natürlich auch gerade eben schon den Punkt angesprochen, muss man immer alles kritisieren, muss man immer alles sezieren, aber es gab ja zum Beispiel dann auch von mancher Seite, konnte ich jetzt nicht so nachvollziehen, Kritik daran, dass jetzt sehr viele HSV-Spieler verpflichtet wurden. Können Sie das nachempfinden?
Ja, ich bin sauer auf den HSV, weil die ja erstmal die Spieler hier weggeholt haben, ne?
Ja.
HSV, ich glaube, Kinsombi geholt, Meffert.
Rehmberg.
Rehmberg ist da jetzt absolute Säule und Kapitän, glaube ich. Ja. Also ich bin eher sauer auf den HSV, dass die hier wegholen und wir die wiederholen müssten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für irgendwann Rehmberg wiederholen müssen. Nein, ach, das ist für mich, man kann ja immer alles kritisieren, also alles gut. Wir sind in der Showbranche im Fußball. Am Ende müssen wir Spiele gewinnen. Das ist, glaube ich, der gemeinsamste Nenner. Wenn wir nicht Spiele gewinnen, dann gibt es viele Themen, die wir ansprechen können. Hatte ich neulich erst, ja, dann ist die Sprache ein Problem in der Kabine, sind zu viele HSV-Spieler, dann war das Essen nicht gut, dann fehlt die Tribüne. Wenn wir Spiele gewinnen, haben wir das alles nicht. Und so schön und so einfach ist ja der Fußball am Ende. Und wir sind dafür zuständig und ich bin dafür gesamtverantwortlich. Deswegen nehme ich den Mülleimer über den Kopf, wenn er kommt, und nimm das alles gerne mit und freue mich. Mit einer gewissen Erfahrung kann man dann da auch drüber schmunzeln.
In der Aschenputtel-Metapher ist ja auch die Frage, ob das denn der goldene Eimer ist oder der mit dem Pech, weil ich meine, das kann ja auch der goldene sein, kann ja auch ein Kompliment sein, dass die Spieler abgeworben wurden oder beziehungsweise werden, weil dann heißt es ja auch, dass man nicht ganz schlechte Arbeit gemacht hat. Übrigens ja auch ein bestes Beispiel mit Christos Tsiolis, der jetzt für kolportierte 40 Millionen, ihr ehemaliger Spieler, über Brücke zum FC Arsenal geht, zum englischen Meister.
Pauk habe ich ihn aus der Jugend geholt, in die erste Mannschaft und dann ja schon mal nach England verkauft. Und dann war er ja in Düsseldorf und Brügge. Ja, Christos ist auch ein super, super Fall. Oder Nene Brown. Also gab schon ein paar Jungs, die ich begleiten durfte. Chan Usun. Ja. Alles so Beispiele, denen ich auch versuche, dann weiterzugeben an die Jungs hier, dass alles geht, wenn man eine Idee hat, wenn man einen Plan hat, wenn man hart dafür arbeitet, wenn man ein gewisses Talent noch mitbringt. Geht einfach richtig viel und unsere Aufgabe ist halt, die Jungs dann auch zu begleiten und auch denen eine Tür aufzumachen, idealerweise dann möglichst schnell. Und wie toll die Plattform Zweite Bundesliga ist, brauche ich jetzt nicht nochmal zu erwähnen. Du hast gerade gesagt, dass das einerseits boomt, aber andererseits ist ja auch ein Wettbewerb, der total gescoutet wird, international. Ja, wechseln Spieler für zweistellige Millionenbeträge, Zimas nach Brighton, das war sicherlich so ein bisschen der Höhepunkt in Nürnberg, wo ich auch sage, das ist schon Wahnsinn gewesen. Aber erstrebenswert ist erstmal eine gute Mannschaft zu haben für uns in Kiel, ohne da jetzt über Transfers sich zu definieren. Oder über Transfers muss man sich, finde ich, nicht definieren, sondern erstmal über eine gute Mannschaft, dass man erfolgreich ist, dann stellt sich das alles andere von alleine ein und das ist jetzt auch unser Fokus.
Wie muss man sich das in Ihrem Alltag vorstellen? Also wer arbeitet da alles mit? Ist alleine ein guter Geschäftsführer, ein guter Manager derjenige, der ein gutes Netzwerk hat, oder sind es Daten, ist es Scouting? Wie wird man, sag ich mal, so ein bisschen zum Goldgräber?
Das ist schon eine Teamarbeit und das ist, ich bin froh, dass ich das dann vertreten darf für die Gruppe, aber am Ende haben wir hier einen modernen Fußballclub, eine moderne Fußballclub-Organisation mit einer Scouting-Abteilung, mit einer Analyseabteilung, mit einem Trainerteam, mit allen Dingen, die dazugehören, mit Datenscouting, mit Live-Scouting, mit viel Analyse auch, mit Netzwerk. Also alles kommt zusammen. Idealerweise digitalisiert man das alles und hat das in einer Plattform. Da arbeiten wir auch gerade dran. Also wir sind schon, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt, behind the scenes, sage ich mal, um einfach gute Entscheidungen zu treffen. Und die treffe ich auch nicht alleine. Natürlich bin ich dafür dann gesamtverantwortlich. Und wie gesagt, den Eimer muss ich dann auch nehmen in beide Richtungen. Aber es ist ein Spielertransfer, geht durch mehrere Hände, durch die Scouting-Abteilung, durch die Scouts, durchs Trainerteam, durch die Juristen, die bei uns sitzen, haben wir auch eine Abteilung und sind da sehr gut aufgestellt. Das sind ja auch viele Themen, die wichtig sind, die man auch nicht nur im Hier und Jetzt, sondern auch in der Zukunft abdecken muss. Und ja, das macht total Spaß hier in unserem Team. Und am Ende ist es ein Prozess und der meistens sieht man die Früchte auch nicht nach einem Jahr. Das ist dann immer, wäre dann schon Magic, ja, sage ich mal. Und da müsste ich lügen, wenn das so simpel geht. Das ist meistens ein Thema, was 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahre oder 5 Jahre braucht. Auch so eine Strategie gemeinsam mit dem Nachwuchs dann zu implementieren, die zu leben. Geht immer um Menschen, geht auch immer um gemeinsamen Nenner, geht auch immer um eine Motivation. Es ist wie eine Firma.
Ja, ja.
Gibt auch mal schlechte Tage, gibt auch mal gute Tage. Also kesselbuntes, sage ich mal. Und wir sind froh, dass wir da so gut aufgestellt sind und einfach eine gute Rolle spielen dürfen in dem Business.
Und wer ist hier der Stromberg bei Holstein Kiel? Gibt's nicht, ne?
Boah, unterschiedlich, je nach Stimmung.
Können Sie das auch mal sein?
Ich kann das auch mal sein. Meine Witze werden oft nicht verstanden, deswegen kommt das dem schon nahe, aber die sind auch richtig schlecht. Aber einige lachen aus Verlegenheit, ne, weil sie es müssen. Andere verstehen sie dann auch nicht. Ja, ich versuche das schon, aber ich bin jetzt schon ein Jahr hier, kennen alle meine Witze, ne? Die kannten auch dann alle in Nürnberg wahrscheinlich.
Ja.
Und von daher, ich versuche mich da zurückzuhalten und einen neuen Stromberg zu finden.
Alles klar, das ist okay. Uns hat mal tatsächlich ein Zuhörer gefragt, wenn es da um diese Daten geht. Es gibt ja diese ganzen Daten, die aufgelistet werden bei Neuzugängen. Was ist da so das Nerdigste? Also so das, wo man sagt, so da ist jetzt quasi die 7. Nachkommastelle, die da jetzt auch noch mit beleuchtet wird.
Ja, nerdig ist eigentlich, ich sage immer so, bei einer Spielerverpflichtung ist ja auch der Charakter entscheidend. Ne? Ja. Also den kann man meistens nur im persönlichen Gespräch identifizieren. Und ich habe mal unseren Datenanalyst gefragt, ich würde gerne einen Button haben, Mentalität.
Mhm.
Ja. Und dann sagte mir, Olaf, kein Problem, dann mixen wir Anlaufverhalten, Workrate, also 1000 verschiedene Parameter, die wir auch haben, über Daten zusammen. Und dann könnte das die Mentalität sein, wenn es darum geht, also was ist Mentalität, ne? Ist das Resilienz auf dem Platz oder ist es dann Arbeitsrate? Also man kann sich da drin verlieren wirklich, ne? Und ich bin auch ein Freund, wir werden ja immer datenlastiger. Unser Teammanager zeigt mir immer neue Bilder, die er über ChatGPT macht, wie wir hier umbauen können. Lache ich ihn auch immer aus und sage, ja, wir leben hier in einer anderen Welt. Also es ist schon verrückt und wir bedienen uns auch an Daten absolut, aber unsere Aufgabe ist es insbesondere die Aufgabe der Verantwortungsträger hier in den verschiedenen Abteilungen, diese Daten auch immer wieder zu übersetzen in die aktuelle Welt und in die reale Welt, und das ist so der schwerste Fit eigentlich. Deswegen sage ich, Daten schön und gut, Live-Scouting wird es nie ersetzen. Wir haben ja mit Finn Bartels auch gerade ein bekanntes Gesicht im Scouting dazugenommen, der seine Erfahrung als Ex-Spieler damit einbringt. Das sind einfach alles so Dinge, die kann man nicht lernen. Man kann auch nicht alles über den Computer definieren. Es gehört immer noch diese menschliche Komponente dazu. Es gehört Erfahrungen dazu, die ja auch ein Computer nicht hat.
Ja.
Vielleicht kann er sie lernen, ne? ChatGPT lernt ja angeblich auch dazu.
Ja, ja.
Also die Bilder werden immer besser hier. Nein, das ist ein Stück weit nerdig, sollten wir sein. Sind wir auch, aber wir müssen immer auch am Leben dran sein. Und Leben bedeutet immer verschiedene Parameter, die einfach nicht berechenbar sind.
Sie haben quasi auch die forcierte Grüppchenbildung angesprochen. Damit will ich sagen, also man guckt natürlich, welche Spieler passen vor allen Dingen dann auch menschlich zusammen. Ist es etwas, was immer wichtiger wird?
Können Sie ja mal Chatty fragen. Nein, ich kann das auch beantworten aus meinem Erfahrungsschatz. Natürlich ist das wichtig, aber am Ende sind wir hier, um Fußball zu spielen, Spiele zu gewinnen. Ne? Und ein gutes Beispiel ist vielleicht Guillermo Balzi, der Junge kommt aus Argentinien und dann gibt es ja auch schon da die Unker, oh, jetzt holen wir noch einen Argentinier, wir haben ja schon einen Serben, Kroaten, einen Dänen und der kommt hier einfach reinmarschieren und sagt, Olaf, wo kriege ich mein Auto am ersten Tag? Ich sage, da, ja, hat er am zweiten Tag gehabt. Wo kriege ich meine Wohnung? Ach, ihr habt auch Ikea. Ich sage, ja, wir haben auch Ikea. Wir sind ja hier in Skandinavien.
Ja.
Und er sagt mir in Argentinien, ne?
Ja.
Und der ist einfach selbstständig, der ist Fusi, der ist Spieler, der ist, der will Spiele gewinnen, der ist professional, sag ich mal, ne?
Ja.
Und wenn wir alle so wären, hätten wir gar kein Problem, ne? Aber, und der ist auch in der Gruppe anerkannt, weil einfachster Nenner ist in der Gruppe, in der Fußballgruppe, ein guter Spieler zu sein. Weil ein guter Spieler holt die Prämien für die anderen Jungs in der Mannschaft und dann ist er akzeptiert. Also es wird auch viel Blabla drumherum gemacht und wie gesagt, wenn es nicht läuft, finden wir viele Dinge. Idealerweise läuft's und idealerweise sind die Jungs auf dem Platz so gemeinsam zusammen, dass sie diesen Nenner haben, mit dem Trainer zusammen Spiele gewinnen zu wollen. Und ich glaube, da sind wir bei Holstein Kiel einen riesen Schritt gegangen, Ende der Saison, jetzt auch in der neuen Saison, haben da eine total homogene Einheit aus verschiedenen Ländern, sprechen gemeinsame Sprache, also A, die Fußballsprache,
ja.
Aber B, auch sprechen alles auf Englisch. Tim hat Riesenschritte gemacht, in England hat er mir gesagt, weil er hat da gelernt, fließend Analysen und auch Ansprachen auf Englisch zu machen. Macht er teilweise hier auch, weil es dann einfacher ist für die Jungs, das zu verstehen, auch wenn sie trotzdem Deutsch lernen müssen.
Ja.
Aber das sind ja alles so Dinge, das passt gerade ganz gut zusammen und macht mich auch ein bisschen glücklich, dass wir als Holstein Kiel sowas anbieten können, dass einfach ein Trainer das komplette Englisch abfährt und wird uns sicherlich auch da weiterbringen.
Tim Walter, wissen wir natürlich, ist auch so derjenige, der auch immer den maximalen Anspruch hat, habe ich auch aus dem HSV-Umfeld gehört, möchte natürlich immer am liebsten 100%. Wie sehr müssen Sie ihn bremsen bei dem Wunsch, in der kommenden Saison schon aufzusteigen?
Ah ja, gut, das ist jetzt eine reißerische Frage. Also erstmal muss ich ihn gar nicht bremsen, sondern ich peitsche ihn eher, weil ich liebe das, wenn wir ambitioniert sind. Und Tim rennt vorweg,
ja.
Und fährt da sicherlich dem einen oder anderen übers Maul und ist auch hier und da mal ein bisschen polarisierend oder vielleicht ist er auch durchgängig polarisierend. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Sind alle wach, wissen alle Bescheid. Er wird geliebt und gehasst, wird Bayern auch, ist ja nicht so schlimm, ne? Hoffentlich mögen ihn mehr. Nein, uns tut Tim als Verein richtig gut. Als Verein, glaube ich, ist es gut, so jemand zu haben, weil es auch ein bisschen polarisiert. Auf der einen Seite ist das, sag ich mal, das große Bild, auf der anderen Seite weiß ich ja, was er jeden Tag mit der Mannschaft macht. Und die Jungs hängen an seinen Lippen. Die haben, wie gesagt, eine absolut top Vorbereitung gespielt, sind jeden Meter mitgegangen, kein Murren. Wir haben ein homogenes Trainerteam mit Michi Wimmer, Julian Hübner, Dirk Bremser, der auch seine Erfahrung mit einbringt, mit Patrick Borger als Torwarttrainer und der ganze Staff drumherum. Haben da ein gutes Miteinander, aber auch kontrovers. Ne? Es geht um Spiele gewinnen hier, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und erfolgreich sein, das ist unser Auftrag. Dafür werden wir abgerechnet, damit der, wie gesagt, dass damit der die Mülltonne nicht kommt über den Kopf.
Ja.
Und da geht Tim vorweg und reißt an den Ketten. Und sowas habe ich gerne, weil wenn es der Trainer tut, dann muss es nicht ein anderer tun.
Wenn wir auf die kommende Saison schauen, dann kann man, glaube ich, festhalten, der VfL Wolfsburg hat das Ziel ausgegeben, einen einstelligen Tabellenplatz zu bekommen, am besten natürlich den ersten. Aber kann man über diese, ich habe das natürlich auch ein bisschen reißerisch jetzt gesagt, aber ansonsten kann man was sagen über die anstehende zweite Liga? Haben Sie da einen Favoriten? Wo würden Sie, oder anders gefragt vielleicht auch, was wäre denn für Holstein Kiel eine gute Saison?
Ja, das sage ich dann zum Schluss. Erstmal ist
okay, dann bleiben auch alle dran,
alles andere als Platz 1 für den VfL. Wolfsburg ist, glaube ich, eine riesen Enttäuschung bei dem Invest, was da auch getätigt wird. Drückt da auch Dieter Hecking absolut die Daumen, mit dem ich ja auch einen engen Draht habe, dass er da das Ziel erreicht, weil ich glaube, das muss sein bei diesem Invest. Dann darf man, dann muss man St. Pauli, Heidenheim natürlich ganz stark auf dem Zettel haben, weil das sind Mannschaften, die nicht nur ein Jahr in der Bundesliga gespielt haben, sondern länger und die jetzt abgestiegen sind, die natürlich zum Favoritenkreis für mich gehören. Plus natürlich die Mannschaften mit einem Sack voll Geld auch. Weiß nicht, ob es bei Hertha noch so groß ist, aber Hertha, Nürnberg, Kaiserslautern, Hannover sind sicherlich die Gruppe, die dahinter sind. Und dann kommt eine Mannschaft, dann kommt eine Reihe an Mannschaften, die einfach, glaube ich, relativ gleich aufgestellt sind, die alle ambitioniert sind und die, will ich jetzt nicht sagen, alle gegen Abstieg erstmal kämpfen, aber wo es relativ ausgeglichen hergeht. Ne? Der eine hat vielleicht ein ekligeres Stadion, der andere hat vielleicht ein größeres Kaderbudget. Da sind marginale Unterschiede, glaube ich, dann. Und in dieser Gruppe sehe ich uns auch, dass wir einfach die Saison letztes Jahr hat, glaube ich, uns gelehrt, demütig zu sein. Kann man ja mal in Düsseldorf nachfragen, wie die das so sehen heute. Also demütig zu sein, trotzdem ambitioniert und einfach zu wissen, dass wir Spiele gewinnen müssen. Ne, und idealerweise möglichst schnell die 40 Punkte haben. Und dann ist es jetzt egal, welchen Platz ich mir wünsche. Natürlich einen Top-Platz, weil wenn wir einen Top-Platz haben, dann entwickeln sich die Spieler. Dann haben wir Marktwerte geschaffen, dann haben wir mehr Sponsoren, dann haben wir die, glückliche Zuschauer, dann haben wir weniger Mülleimer rumstehen.
Ja.
Ne? Also ist ja immer wieder, die Gleichung ist ja relativ einfach, aber alles, was ich mir wünsche oder euphorisch jetzt rein posaunen kann hier ins Mikro, hilft nicht, sondern wir müssen das gut abarbeiten. Auch nochmal eine Floskel zu nehmen, ohne Phrasenschwein hier, ist auf jeden Fall ein Marathon, der hart ist und auch jetzt kein Sprint. Ist egal, wenn du die ersten zwei Spiele verlierst, danach alles, zwei Spiele gewinnst und danach alles verlierst, hilft es dir auch nicht weiter. Also du musst konstant gute Leistung bringen, dafür brauchst du einen Kader, der gut verfügbar ist. Hatten wir letztes Jahr nicht, wollen wir dieses Jahr haben, wollen dieses Jahr stabil durch die Saison gehen und dann ist ja bekanntlicherweise alles immer möglich.
Alexander Bernatzon hatte letztes Jahr noch so ein Preisschild auf dem Kopf stehen, da stand drauf unverkäuflich. Das hat er, glaube ich, jetzt aktuell nicht mehr stehen, aber ist David Setz aktuell unverkäuflich, auch gerade vor dem Hintergrund der verletzten Situation in der Defensive, weil bei David Setz denke ich immer, der muss doch wirklich bei mittlerweile vielen Vereinen auf dem Radar und auf dem Zettel sein, einen Defensivspieler zu haben, der auch vor allen Dingen so torgefährlich ist. Ist kein klassischer Zweitligaspieler, oder?
Auf jeden Fall Nationalspieler seines Landes, wie Adrian Kapralik auch, wie Kaspar Davidsen, wie ganz, ganz viele Spieler von uns, eigentlich für sich genommen keine Zweitligaspieler sind. John Tolkien, bestes Beispiel, war ja fast im USA-Kader für die WM. Aber das ist ja auch Augenwischerei, weil können sie am Wochenende dann zeigen in der zweiten Liga, dass sie es auch sind.
Ja.
Und das haben sie oft nicht gezeigt. Und darüber bin ich sauer, kann ich heute auch nochmal sagen. Habe ich denen auch schon gesagt, den Jungs. Wir brauchen nicht über rumpalavern über wie gut man ist, vielleicht theoretisch und Nationalmannschaft hier und da. Bringt alles nichts, sondern Leistung am Wochenende. Und das geht am Wochenende in Darmstadt, jetzt direkt gegen Darmstadt los, dann St. Pauli. Und da kann ja jeder zeigen, wie gut er ist und dass er eigentlich zu gut ist für die zweite Liga oder Nationalspieler seines Landes. Kann er zeigen. Also sind alle dazu eingeladen und dann können wir ja auch abrechnen und dann werden ja sicherlich auch die Angebote kommen. Bisher ist mein Fax still. Es ist noch kein Fax gekommen.
Würde mich tatsächlich bei diesem modernen Büro auch wundern. Auf der anderen Seite haben Sie ja gesagt, steckt ja auch ein bisschen Stromberg in Ihnen. Die Frage nochmal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Alexander Bernatzon noch bleibt?
Kann ich ihn heute noch nicht beantworten. Fakt ist, er hat einen auslaufenden Vertrag, was jetzt auch durchweg viel diskutiert wurde in den Medien.
Ja.
Ist ja auch kein Geheimnis. Und Fakt ist aber auch, dass einer der besten Außenspieler ist der zweiten Liga. Und wir gerne auch mit ihm den Vertrag verlängern würden, würden auch gerne, dass er hier weiter für uns spielt. Am Ende ist es eine Abwägungssache, was der Spieler will, was wir wollen, was andere Vereine wollen. Gibt es mehrere Sichtweisen. Auch in dem Fall gilt es, alle Parteien an einen Tisch zu kriegen und die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Stand jetzt wird er mit der Nummer 11 für uns auflaufen. Und das kann auch durchaus bis zum Ende der Transferperiode so bleiben. Kann aber auch durchaus sein, dass wir den Zwängen des Marktes erliegen und einfach ein unschlagbares Angebot nehmen müssen. Aber so weit ist es nicht. Das ist jetzt die Theorie, die sich auch jeder selber ausmalen kann. Deswegen sage ich da auch nichts Neues, glaube ich.
Also dürfen die Fans auf ein kleines Wunder von Bernhard Zorn sozusagen noch hoffen. Wenn wir hinten raus nochmal auf die Saison blicken, dann stellen wir fest, dass Holstein Kiel viel in der Breite getan hat, viel investiert hat, sich für die Zukunft aufgestellt hat. Ist vielleicht auch noch ein bisschen Baustelle und gleichermaßen ist Holstein Kiel, wie wir jetzt wissen, der Norden. Warum ist Holstein Kiel der Norden?
Ja, wenn nicht wir, wer dann? Ne?
Hansa Rostock, der HSV, Werder Bremen?
Nein, wir sind der Norden.
St. Pauli?
Ich sehe uns, also wenn ich Tagesschau gucke, sind wir, glaube ich, der Profiverein, der am weitesten oben am Norden ist.
Das stimmt, ja.
Also jetzt so
Kiel oben, ne?
In meiner Logik.
Ja.
Aber ich bin kein Markenexperte. Ich nehme den Slogan auch wohlwollend zur Kenntnis. Wir haben ja auch ein tolles Markenbild von dem Storch dazu bekommen.
Ja.
Ich glaube, es ist wichtig als Verein, sich auch zukunftsfähig da aufzustellen, da auch ein gewisses Branding zu haben. Finde ich total logisch, dass wir das sind. Und wir haben ja auch eine Transferstrategie, dass wir auch gerne, wenn keine eigenen Spieler ausbilden können für das Niveau und keine Deutschen verpflichten können, dass wir dann erstmal in Skandinavien schauen. Da haben wir auch jetzt einige Skandinavier im Kader und deswegen ist das ja auch durchaus authentisch zu sagen, wir sind der Norden. Ist auch, glaube ich, schon im Fußballmarkt so ein bisschen akzeptiert. Mich rufen auch die ein oder anderen Skandis mal an und fragen mich, wie es in Deutschland hier und da ist, was man da so machen kann. Ich kann damit gut leben. Ich hoffe, die Fans auch. Wird natürlich immer alles kontrovers diskutiert.
Immer, ne?
Ist ja aber auch okay.
Ja.
Entscheidend ist, dass wir was tun und dass wir proaktiv Sachen machen und nicht uns ausruhen oder am Ende keinen Slogan haben, sondern für irgendwas muss man sich irgendwann entscheiden. Und überraschenderweise ist das Storch das bei uns und der Norden.
Ich habe ja über Ihr Händchen schon gesprochen, komme jetzt auch zur letzten Frage, weil Sie ja diesbezüglich, glaube ich, auch noch Nachfolgetermine haben. Außerdem wollen ja noch ganz viele Berater natürlich ganz viel von Ihnen. Welcher Spieler im Kader von Holstein Kiel, wir haben über Nene Brown gesprochen, über Christos Tsiolis, denken Sie, hat das meiste Potenzial, mal in diese Sphären zu kommen?
Ich hoffe, dass dann die Spieler das nicht hören. Ne?
Ich gehe davon aus, dass sie es hören.
Also wir haben einige, also wir haben wirklich eine Latte, also angefangen im Tor bei Leo Rothenhagen, der ja für die U21 Deutschland schon nominiert wurde, der jetzt auch eine überragende Vorbereitung gespielt hat, der sicherlich irgendwann ein Keeper ist, der hier auch stehen wird, der von Timo und Weiner super unterstützt wird, hier auch seine Schritte zu gehen. Wir haben mit Frederik Rössling einen Linksfuß, der Gefragte ist am Markt ohne Ende. Wir haben mit Kaspar Davidsen, ein Top-Spieler, der Dänemark U21 schon spielt, der sich auch hier entwickelt hat. Also wir haben wirklich sehr, sehr viele Talente und wir haben vor allen Dingen sehr, sehr viele Top-Talente auch im Nachwuchs jetzt. Mit Marc Richter Monsterrad haben wir einen Außenspieler mit dazugenommen aus der U19, die übrigens gerade Borussia Dortmund geschlagen hat im Pokal, was auch hoch zu bewerten ist. Mit Till Wiese, ein Sechser, der Jonas Meffert das Leben schwer machen wird, über kurz oder lang. Das sind alles Jungs, denen gehört die Zukunft. Dennoch, auch da, man kann eigentlich fast alle durchgehen, weil wir haben letztes Jahr ja einen relativ großen Umbruch gemacht. Adrian Kapralik, wie gesagt, ist auch erst 23, Jonas Terkelsen 22. Alles Spieler, die noch nicht im Peak sind, die aber schon Leistungsvermögen haben und die auch schon auf sich aufmerksam gemacht haben in den einen oder anderen Erstligisten oder bei einem oder anderen Erstligisten, nicht nur in Deutschland. Von daher ist es jetzt schwer zu sagen, sich da so festzulegen. Ich freue mich, dass sich das weiterentwickelt, dass wir diese schwere Saison hinter uns haben, hoffentlich eine erfolgreichere Saison haben. Dann entwickeln sich die Jungs weiter und dann bildet sich das auch immer ein Stück weit. Nene Brown hat auch über die U23 den Weg in die zweite Liga gefunden, dann in die Bundesliga, hatte jeden Schritt eigentlich mitgenommen. Wünsche ich mir für unsere Jungs auch, dass sie diese Wege gehen können, dass immer wieder irgendwo auch jemand sieht, das Talent, weil es gehört auch teilweise dann auch mal ein Stück weit Glück dazu und Leute, die daran glauben.
Ja.
Und ich glaube, da können wir den einen oder anderen schon auf dem Zettel haben und uns dann in 2 Jahren nochmal darüber unterhalten. Wobei bei Nene war es, glaube ich, fast nur ein Jahr. Da ging es so schnell. wer es dann geschafft hat. Also da wird sicherlich einer dabei sein.
Torhüterposition haben Sie angesprochen, ploppt gerade eben bei mir noch die Frage auf. Ist ja schon eine besondere Konstellation, weil mit Jonas Kumray jetzt ja eigentlich auch jemand verpflichtet wurde, der ja auch ein ganz großes Talent hat, jetzt aber erstmal sozusagen in Anführungsstrichen ausrangiert wurde, so möchte ich es mal sagen.
Ja, eigentlich gar nicht, weil Jonas ist dann ja Nummer zwei gewesen in der abgelaufenen Saison am Ende. Timon hat ihn als Nummer eins dann abgelöst. Und jetzt ging es halt darum, auch ein Stück weit Leo Rothenhagen die Plattform zu geben, als Nummer zwei für die Nummer eins zu kämpfen.
Also das heißt, dass auch Timon Weiner die Nummer eins sein wird?
Das haben wir noch nicht festgelegt. Ja. Auf jeden Fall kämpfen die Weiner und Rothenhagen um die Nummer eins. Und das war nur möglich, dann, dass wir dann, oder haben wir mit Jonas besprochen, dass wir was Gutes finden wollen, wo er seinen Weg weitergehen kann, wo er spielen kann. Dann hat er seinen Vertrag hier verlängert und ist ja nach wie vor unser Spieler spielt jetzt ein Jahr zweite Liga in Osnabrück, was ihm sicherlich zugute kommt, und danach müssen wir es wieder neu bewerten. Aber das ja auch, kann ja auch unser Weg sein. Haben wir auch bei dem einen oder anderen Jungen, Luca Prasser, nach Meppen gegeben. Gibt die ein oder anderen Beispiele. Ist ja auch eine wertstiftende Aktion für uns. Ich habe ja gesagt, auch Transferlöse sind für uns wichtig. Marktwerte schaffen, und das passt da alles da ganz gut rein. Und ich glaube, mit der Situation, so fühlen wir uns ganz wohl, wie wir jetzt aufgestellt sind im Torwartbereich.
Wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Welche Podcasts laufen sonst so bei Ihnen im Ohr?
Boah, ehrlicherweise bin ich froh, wenn ich die Klarinette mal abends beiseite legen kann, weil ich da dann genug telefoniert habe, und ich habe ehrlicherweise keinen Fernseher zu Hause und höre auch relativ wenig Podcasts, weil mir reicht das Gedudel vom Telefon tagsüber.
Dann höchstens noch die Toni-Box wahrscheinlich aus dem Kinderzimmer oder so.
Ja, soweit ist es noch nicht, aber die wird sicherlich kommen, und dann die Fußballlieder, und hören wir am Wochenende hoffentlich nicht so oft, die Sonne scheint.
Genau, denke dran auf die Eins. Und damit vielen, vielen Dank, Olaf Rebbe, vielen Dank für die Zeit und alles Gute für die Saison.
Dankeschön.
Anstoß, der Fußball-Podcast.